Wir sind zurzeit gerade im Römerbrief und da darf ich bitten, dass wir aufschlagen, Römer Kapitel 6. Bevor wir lesen, möchte ich erzählen, dass in Amerika im letzten Jahrhundert ein Bruder war, ein Evangelist, der in einer Stadt Evangelisationsabende gehalten hat, und er hat sich damit begnügt, in den ersten Abenden jeweils die Kapitel 1 bis 6 des Römerbriefs zu lesen. Jeden Abend. Das war alles. Er las die ersten 6 Kapitel des Römerbriefs. Das könnte man heute nicht machen, das wäre ein Skandal, da wäre am zweiten Abend niemand mehr da. Aber im letzten Jahrhundert hat Gott das gebraucht. Und es wird berichtet, dass sich an jedem Abend mehrere Menschen zu Gott bekehrt haben. So eine Kraft hat das Wort Gottes. Nur die ersten 6 Kapitel des Römerbriefs gelesen. Und jeden Abend haben Menschen sich bekehrt zu dem lebendigen Gott. Wir lesen heute Morgen nicht alle 6 Kapitel des Römerbriefs, die ersten 6, sondern wir lesen Kapitel 6, die ersten 11 Verse. Aber das ist das Wichtigste, was heute Morgen gesagt wird. Römer 6, 1 bis 11 wollen wir lesen. Paulus schreibt: Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden, da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für allemal der Sünde gestorben. Was er aber lebt, lebt er Gott. So auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Zugegeben, kein leichter Text, kein leichter Abschnitt. Aber wir wollen versuchen, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, dass wir einiges daraus gewinnen. Zwischenfrage an Ralf. Gibt es Probleme mit der Technik? Sollen wir kurz ein Lied zwischensingen?
Wir haben fast keinen Ausschlag im Ausland.
Ja, lassen wir es mal. Wenn die Aufnahme nicht klappt, dann spreche ich es morgen nochmal aufs Band oder übermorgen. Unser Thema heute Morgen heißt Der Christ und die Sünde. Der Christ und die Sünde. Die einen sagen, Christen haben keine Sünde mehr. Wenn einer richtig bekehrt ist, dann sündigt er nicht mehr. Ich kenne einen blinden Prediger, der wirklich kein Augenlicht mehr hat durch einen Unfall, und er gehört zu dieser Gruppe. Ich habe es selber gehört in seiner Verkündigung, dass er sagte, wer richtig bekehrt ist, der sündigt nicht mehr. Und wenn einer noch sündigt, dann ist er noch nicht richtig bekehrt. Diese Sicht ist von der Bibel her falsch. Wir nennen das Perfektionismus. Da wird behauptet, Christen sind sündlos. Sie machen keine Fehler mehr. Die Menschen, die das sagen, die müssen schon ganz schön selbst verblendet sein. Die müssen schon in einem ganz seltsamen Licht über sich selber leben, wenn sie das nicht mehr realisieren, nicht mehr wahrnehmen, dass sie selbst auch Fehler haben, Fehler machen, sündigen. Aber sie berufen sich auf den ersten Johannesbrief. Da stehen einige Äußerungen drin, die missverstanden werden können. Da heißt es zum Beispiel, wer die Sünde tut, ist aus dem Teufel. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Das steht tatsächlich so im ersten Johannesbrief. Aber man muss da genau den Zusammenhang anschauen, wie das dort gemeint ist. Das können wir jetzt heute Morgen nicht, wenn Gott will, später einmal, wenn wir den ersten Johannesbrief durchnehmen. Aber ich kann nur sagen, das ist Perfektionismus. Das ist nicht biblische Lehre, dass wir als Christen nicht mehr sündigen. Schön wäre es, aber das ist nicht jetzt dran in unserer Zeit. Es hat einen Mann gegeben, das war ein sehr feiner Mann, der hieß Jonathan Paul. Der hatte schon vor bald 100 Jahren auch diese Erkenntnis, dass Christen nicht mehr sündigen müssen. Und er hat eine berühmte Ansprache gehalten auf einer Pfingstkonferenz und da hat er den bekannten Satz gesagt, Brüder, ich habe schon seit 4 Wochen meinen alten Adam nicht mehr gesehen. Er wollte damit sagen, ich habe schon seit 4 Wochen nicht mehr gesündigt. Ich bin so in Christus, bin so in das Leben mit ihm hineinverwachsen, ich habe schon seit 4 Wochen nicht mehr gesündigt. Ich habe seit 4 Wochen den alten Adam nicht mehr gesehen. Und dann stand ja bekanntlich ein origineller schwäbischer Bruder auf und sagte, aber wir haben ihn noch gesehen. Er wollte damit sagen, frag mal deine Frau, frag mal uns, wir haben ihn noch gesehen, den alten Adam. Wir haben noch gesehen, wie du gesündigt hast. Aber dieser Mann war zu jener Zeit gefangen in dieser Sicht. Er meint es gut, aber er war getäuscht, er war geblendet, dass er dachte, er würde nicht mehr sündigen. Es gibt eine ganze Richtung, die nennt man die Norweger, gibt es auch hier in der Nähe, die vertreten ebenfalls diese perfektionistische Lehre, dass sie sagen, Christen brauchen nicht mehr sündigen und sündigen auch nicht mehr, wenn sie nur ganz ernst in der Nachfolge stehen und ganz mit Jesus verwachsen sind. Es gibt einen Mann und eine Bewegung, Erlo Stegen, er geht auch in diese Richtung. Ich muss das einfach mal nennen, dass wir das wissen, aus welcher Richtung das kommt. Wenn wir das in Schriften lesen oder in Predigtkassetten irgendwo geschenkt bekommen, das ist keine gesunde biblische Lehre. Das ist nur das Hoftor, keine Angst, alles ganz noch. Es gibt eine andere Richtung, die fällt genau auf der anderen Seite vom Pferd. Die sagt, die Sünde, die werden wir nie los. Einen neuen Zustand gibt es nicht. Ich muss mich jeden Tag neu bekehren. Dann wird Luther angestrengt und sein Wort von der täglichen Reue und Buße. Etwas Neues, etwas ganz Neues in meinem Leben, kann ich nicht behaupten, dass das da ist. Wir bleiben immer die armen Sünder. Wir kämpfen gegen die Sünde wie Don Quixote gegen die Windmühlenflügel und wir kommen auch nicht weiter. Das ist das andere Extrem. Die einen sagen, wir sind als Christen ohne Sünde. Die anderen sagen, es hat sich gar nichts richtig geändert. Ist noch genauso wie früher, als ich noch nicht bekehrt war. Aber auch diese Sicht ist falsch. Die Wahrheit liegt wie meistens in der Mitte. Die Bibel spricht eindeutig und klar davon, dass es eine Errettung gibt, eine Befreiung von der Sünde. Und wenn wir genau hinschauen, finden wir im Neuen Testament 3 Zeitformen der Errettung. In der Vergangenheit sind wir gerettet worden vor der Strafe der Sünde. Ich darf mal den Klaus bitten, dass er uns eine Folie zeigt. In der Vergangenheit sind wir errettet worden vor der Strafe der Sünde. Befreiung von der Strafe der Sünde. Woanders als am Kreuz von Golgatha. Da ist Christus gestorben für die Schuld der Welt. Für die Sünde der Menschen, auch für unsere Sünde. Da hat er uns errettet von der Strafe der Sünde. Lasst uns mal 2 Stellen lesen, wo ganz deutlich wird, dass das in der Vergangenheit geschehen ist, dass wir errettet sind von der Strafe der Sünde. 2. Timotheus 1, Vers 9. Da heißt es, 2. Timotheus 1, Vers 9. Gott hat uns errettet. Und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Also da steht es, Vergangenheitsform. Gott hat uns errettet. Befreiung von der Strafe der Sünde in der Vergangenheit, als Jesus am Kreuz starb. Eine zweite Stelle dazu, im Titusbrief kommt gleich hinten dran, Titus 3, Vers 5, schreibt ebenfalls der Apostel Paulus, Titus 3, Vers 5, vielleicht schon 4 ab. Als aber die Güte und Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns, Vergangenheit, imperfekt, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Also Gott errettete uns, Vergangenheit. Vor 2000 Jahren ist das geschehen. Wir sind errettet vor der Strafe der Sünde. Gott ist ein heiliger Gott. Er kann keine Gemeinschaft mit der Sünde haben. Er muss Sünde richten und bestrafen. Ich habe das gestern Abend gesagt in einem Hauskreis. Es wird keine Sünde geben in dieser Weltgeschichte. Von Adam und Eva an bis zum letzten Augenblick, die unbestraft bleiben wird. Ungerichtet bleiben wird. Sünde, jede Sünde wird von Gott gerichtet. Martin Luther sagt, es kommt nur darauf an, an welchem Halse sie hängt. Zwei Orte hat die Sünde. Entweder sie hängt an deinem Halse und zieht dich ins Verderben, oder sie hängt am Hals Jesu Christi und ist dort ein für allemal getilgt, am Kreuz von Golgatha. Zwei Orte hat die Sünde, an deinem Hals oder am Hals Jesu Christi. Gottes Gerechtigkeit verlangt, dass Sünde bestraft werden muss. Aber Gott ist auch vollkommene Liebe. Er wollte nicht uns bestrafen, darum nahm er die Strafe auf sich selbst. Gott wurde in Jesus Christus Mensch und ließ sich ans Kreuz nageln. Unvorstellbar. Das hat Gott getan. Und damals erfüllte sich das Prophetenwort des Jesaja. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Was für ein wunderbares Wort. Die Strafe liegt auf ihm. Darum steht der Befreiung von der Strafe der Sünde. Die Strafe hat Jesus getragen. Du musst sie nicht mehr tragen. Du musst nicht für deine Sünden bestraft werden. Wenn du es anerkennst, Jesus hat es stellvertretend für mich getragen. Was gäbe ich darum heute Morgen, wenn das jeder von uns so ganz persönlich für sich nehmen könnte, wenn er sagen könnte, ja, Herr Jesus Christus, du starbst auch für meine Sünden und ich will sie dir alle bringen und ich will nicht eine bei mir behalten. Weißt du, wann du Christ geworden bist? Wenn du die schmutzigste Stelle deines Lebens ihm gebracht hast. Die schmutzigste Stelle deines Lebens, die sonst niemand kennt. Gott kennt sie und du darfst sie ihm bringen. Dann bist du Christ geworden, denn dann hast du alle anderen ihm auch gebracht, in sein Licht. Gott nimmt Sünder an, um Jesu willen, weil er unsere Schuld dort am Kreuz trug. Wenn du sagen kannst, Jesus starb für mich, dann nimmt Gott dich um seinetwillen an. Es gibt ein Bild in der Natur, das das sehr deutlich machen kann, dass Gott Sünder nur um Jesu willen annimmt. Es kommt vor, dass in einer Schafherde ein Schaf ein Lämmchen verloren hat, dass ein Lämmchen tot ist. Und zur gleichen Zeit ist ein anderes Lämmchen, das seine Mutter verloren hat. Und nun könnten wir meinen, na wunderbar, das passt doch zusammen. Man nimmt das Lämmchen und bringt es zu der Mutter des anderen und dann passt das wieder, dann geht das wieder auf. Was passiert? Das Mutterschaf nimmt dieses fremde Lämmchen nicht an. Da stößt es ab. Was macht der Schäfer in diesem Fall? Er tut etwas sehr Weises. Er zieht dem toten Lämmchen das Fell ab und bindet es dem lebenden Lämmchen um und führt es dann zu der anderen Mutter und die beschnuppert das Schaf und dann nimmt sie es an. Ist das nicht eine wunderbare Illustration? So macht es Gott mit dem Sünder. Das ist die Parallele. Gott nimmt den glaubenden Menschen an, wenn er mit den Verdiensten und Tugenden Jesu Christi bekleidet ist. Ich darf das mal so sagen. Jesus wurde am Kreuz das Fell abgezogen. Er hat seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit, seine Vollkommenheit hergegeben, hergeschenkt. Und du darfst sie nehmen und dich damit begleiten und zu dem Vater kommen. Und er nimmt dich an, weil er den Geruch seines lieben Sohnes riecht, sein Opfer, das er gebracht hat für dich. So darfst du die stellvertretende Tat Jesu, die Sühnetat am Kreuz nehmen für dich. Und dann nimmt dich der Vater an, ganz gewiss. Jesus war das Lamm Gottes, das Schaf, das sich hat opfern lassen an deiner Stelle. Das bedeutet Befreiung von der Strafe der Sünde in der Vergangenheit. Das hat Gott getan vor 2000 Jahren, ohne uns zu fragen. Aber es ist geschehen, es ist Realität. Du kannst es für dich heute nehmen, im Computer- und Atomzeitalter. Aber dann geht es weiter. In der Gegenwart, heute, will Gott uns befreien von der Macht der Sünde. Dazu wollen wir auch eine Stelle lesen, im Hebräerbrief, Kapitel 7. Hebräer 7, Vers 25. Hebräer 7, 25. Da heißt es, daher kann er, Jesus, auch völlig erretten, die durch ihn Gott nahen, weil er immer lebt, um sich für sie zu verwenden. Hier ist der auferstandene Herr Jesus, der jetzt beim Vater ist, der jetzt hoher Priester ist, wie das die Bibel nennt. Im Vers 26 heißt es, denn ein solcher hoher Priester geziemte sich auch für uns, heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden. Das ist unser Herr Jesus. Er kann völlig erretten, weil er immer lebt, um sich für uns zu verwenden vor Gott. Wir werden ständig, wir werden fortlaufend errettet von der Macht der Sünde. Die Macht der Sünde will uns noch ankleben. Hier steht, er kann uns völlig erretten, indem er in der Gegenwart Gottes als hoher Priester sich für uns verwendet. Er vertritt uns, er kann uns helfen in der Stunde der Versuchung. Wir müssen als Christen nicht mehr sündigen. Wir sind nicht dazu bestimmt, dazu prädestiniert, dass wir in der Sünde leben müssen. Nein, wir sind heraus errettet und wir können in der Stunde der Versuchung auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens blicken, auf Jesus blicken und wir werden bewahrt. Es gibt Sieg über jede Sünde, die an uns herankommen will. Es ist theoretisch der Sieg möglich, wenn wir auf den Herrn Jesus blicken und im Glauben eins sind mit ihm, dann kann er uns bewahren in jedem Augenblick der Versuchung. Nur wenn wir es in eigener Kraft schaffen wollen, dann fallen wir, dann versagen wir, dann kommt es zu den Niederlagen in unserem Leben, die wir alle kennen. Aber ist das nicht eine herrliche Botschaft? Befreiung von der Macht der Sünde. Das ist die Botschaft des Hebräerbriefs. Darum wird er das fünfte Evangelium genannt. Habt ihr das gewusst, dass wir fünf Evangelien im Neuen Testament haben? Matthäus, Lukas, Markus und Johannes, falsche Reihenfolge, aber die vier und dann noch das fünfte, der Hebräerbrief. Denn die anderen vier sagen uns, was der Herr Jesus vor 2000 Jahren hier auf dieser Erde vollbracht hat. Und der Hebräerbrief sagt uns, was er jetzt dort für uns vor dem Vater vollbringt, dass er sich ständig für uns dort verwendet. Das fünfte Evangelium. Er kann uns erretten von der Macht der Sünde. Wir müssen nicht mehr fallen. Wir sind nicht dazu verurteilt. Wir können in jeder Situation Sieg haben, in der Gemeinschaft mit ihm. Aber noch ein dritter Aspekt. In der Zukunft, die dritte Form der Errettung, Befreiung von der Anwesenheit der Sünde, von der Gegenwart der Sünde in meinem Leben. Wenn wir unseren Erretter von Angesicht zu Angesicht sehen, werden wir errettet von der Anwesenheit der Sünde. Das heißt, wenn der Herr Jesus kommt, wenn er uns als Gemeinde entrückt, wenn er uns zu sich nimmt, dann werden auch unsere Leiber erlöst. Dann wird auch hier dieser sterbliche, sündige Leib, in dem die Sünde wohnt, wie die Bibel sagt, beseitigt sein, verwandelt werden. Und dann werden wir ganz errettet sein, auch von der Anwesenheit und von der Gegenwart der Sünde. Die Bibel nennt unseren Körper Fleisch. 73 Kilo Fleisch, das ist viel. Das ist eine Macht, die nach unten zieht. Da wohnt die Sünde drin. Aber wir werden eines Tages errettet sein von diesem Leib. Egal wie viel Kilo er hat, spielt keine Rolle. Wir werden errettet sein von diesem Leib der Sünde. Und somit auch nicht die Sünde gegenwärtig mehr in unserem Leben haben. Das ist ein Trost für alle unter uns, die unter der Gegenwart der Sünde leiden in ihrem Leben. Die betrübt sind, die wirklich von Herzen Schmerz empfinden in jeder Sünde ihres Lebens. Aber auch für die Kranken unter uns und für die, die unter Altersgebrechen seufzen, unter Schmerzen leiden, das ist eine wunderbare Botschaft. Wir werden diesen Leib der Niedrigkeit, wie er genannt wird, verlieren und er wird verwandelt werden in einen neuen Leib der Herrlichkeit. Auch davon spricht der Römerbrief. Lass uns noch eine Stelle dazu im Römerbrief lesen, Kapitel 8, Römer 8, Vers 23 bis 24. Römer 8, Vers 23. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Ja, die Erlösung unseres Leibes. Unser Leib ist noch nicht erlöst. Unsere Geistseele, ja, aber noch nicht der Leib. Mein väterlicher Freund und Lehrer Walter Klach hat immer gesagt, wir haben als Christen einen neuen Motor in der alten Karosserie. Das ist genau das Bild. Ein neuer Motor in der alten Karosserie. Aber die Stoßdämpfer und die Zündkerzen und all das ist noch nicht erneuert. Nur der Motor. Und darunter leiden wir. Aber eines Tages wird alles neu sein. Wir merken, das ist eine Errettung, von der die Bibel spricht, die noch in der Zukunft liegt. Dann werden wir auch von der Anwesenheit, von der Gegenwart der Sünde erlöst sein, weil unser Leib verwandelt wird in einen Herrlichkeitsleib und die Sünde nicht mehr in uns wohnt. Wir sehen, ihr Lieben, es gibt Befreiung von der Sünde. Der Herr Jesus starb am Kreuz, er hat uns errettet von der Strafe der Sünde vor 2000 Jahren. Und er ist auferstanden und erlebt. Er ist jetzt unser hoher Priester und er kann uns fortlaufend erretten von der Macht der Sünde. Wir müssen nicht mehr sündigen. Und er wird wiederkommen zur Entrückung seiner Gemeinde. Dann wird er uns erretten von der Gegenwart der Sünde. Erst dann werden wir sündlos sein, dann können wir nicht mehr sündigen, wenn wir in der Vollendung sind bei ihm. Wie sollen wir uns nun als Christen bis dahin gegenüber der Sünde verhalten? Jetzt, wo wir noch hier in diesem sündlichen Leib wohnen und leben, wie sollen wir uns jetzt verhalten? Da wollen wir noch eine zweite Folie sehen, die uns das anhand von Römer 6, 1 bis 11 deutlich machen kann. Unser Thema heißt der Christ und die Sünde. Hier wird uns gesagt, wie unsere Einstellung zur Sünde sein soll. Wir müssen das unterteilen. Vor unserer Bekehrung, bevor wir wirklich zu Christus gekommen sind und uns von ganzem Herzen zu Gott bekehrt haben, lebten wir in der Sünde, sagt Römer 6. Und wir verharrten in der Sünde. Das war unsere ganze Lebenssünde. Wir lebten nicht unter der Herrschaft Jesu Christi. Und dann ist ein ganzes Leben Sünde. Jeder Atemzug. Nicht nur, wenn wir etwas stehlen oder wenn wir lügen oder wenn wir zornig sind. Dann ist unser ganzes Leben eine einzige Sünde, solange es nicht unter der Herrschaft Jesu Christi ist. Das war vor unserer Bekehrung. Bei denen unter uns, die noch nicht errettet sind, ist das ihr Zustand. Sie leben in der Sünde. Sie verharren noch in der Sünde. Aber dann am Kreuz starb Jesus der Sünde ein für allemal. Er hat sie getragen und der Leib der Sünde soll abgetan sein. Das hat er damals am Kreuz vollbracht. Und wenn ich so zu ihm komme und das für mich persönlich nehme, dann darf ich sagen, was nun nach meiner Bekehrung Realität ist. Davon spricht hier Römer 6. Dann brauche ich der Sünde nicht mehr dienen. Ich bin nicht mehr Knecht, ich bin nicht mehr Sklave der Sünde. muss nicht mehr. Ich bin nicht mehr Marionette der Sünde. Ich bin nicht mehr im Magnetismus der Sünde, dass ich ausgeliefert bin. Ich muss der Sünde nicht mehr dienen und ich will ihr auch nicht mehr dienen. In keiner Form. Ich bin freigesprochen von der Sünde. Juristisch. Wie bei einem Prozess freigesprochen. Und ich darf mich nach Vers 11 der Sünde für tot halten. Ich darf da sagen, Sünde, mit dir habe ich nichts mehr zu tun, ich bin gestorben. Ich werde es gleich noch an einem Beispiel erklären zum Schluss. Ich brauche die Sünde auch nicht mehr herrschen lassen über mich. Seit dem Sündenfall hat die Sünde das Verlangen, über uns zu herrschen. Gott sagt schon zu Kain nach dem Sündenfall, die Sünde lauert vor der Tür, da gebraucht die Bibel im Hebräischen ein Wort aus der Raubtiersprache. Wie ein Raubtier lauert die Sünde vor der Tür. Und dann sagt Gott zu Kain, du aber herrsche über sie. Gott wollte, dass der Mensch über die Sünde herrscht. Aber der Mensch ist schwach und das Gegenteil ist passiert. Die Sünde herrscht über den Menschen. Aber jetzt, weil Christus für uns gestorben ist und die Sünde abgetan hat und wir ihn mit ihm zusammengewachsen sind, jetzt können wir über die Sünde herrschen und müssen nicht mehr der Sünde dienen. Und wir wollen der Sünde nicht mehr die Glieder geben, die Hände nicht mehr geben, die Augen nicht mehr geben für die Sünde, den Mund nicht mehr geben für die Sünde, die Füße nicht mehr geben für die Sünde. Alle Glieder sollen Gott geweiht sein und nicht mehr der Sünde. So sehen wir, wie uns das hier in Römer 6 gezeigt wird, weg von der Sünde, hin zum Herrn, hin zu Gott, ihm zur Verfügung, dass die Glieder und unser ganzer Leib ihm geweiht wird, ihm zur Verfügung gestellt wird, dem Herrn dienen. Das ist der Gegensatz, der Positive, zum Leben in der Sünde. Wir fragten eben, wie ist es möglich, sich der Sünde für tot halten? Hier in Vers 11 heißt es, so auch ihr haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Ich will hier zum Schluss ein Beispiel bringen. Wir wohnen jetzt 3 Jahre in Ilvesheim, unserer schönen Wohnung dort. Und ihr wisst, zuvor war es die Wohnung von Dietmars Mutter. Sie ist damals gestorben und wir haben über 2 Jahre lang noch Post bekommen für Frau Richter. War immer in unserem Briefkasten drin. Über 2 Jahre bekam Frau Richter noch Post. Sie war gestorben, aber es kam noch Post an sie. Erst in diesem Jahr hat es eigentlich aufgehört, dass keine Post mehr für sie kommt. Und schaut, genauso ist es mit uns. Wir sind der Sünde gestorben, aber es kommt noch Post. Sie schickt uns noch Post und sie will, dass wir das aufmachen und lesen und uns damit einlassen. Aber wenn wir sagen, nein, gestorben, zurück, haben wir nichts mehr mit zu tun. Dann halten wir uns der Sünde für tot. Die Sünde ist nicht gestorben, die ist lebendig. Die wird uns immer wieder bedrängen in alle möglichen Formen. Dann wollen wir wieder zornig werden, dann wollen die Fantasien mit uns durchgehen, dann wollen wir im Selbstmitleid versinken oder was auch immer sein mag. Die Sünde klebt uns an, sie will uns immer wieder Post schicken. Und den Briefkasten sollten wir schließen und sollten draufschreiben, gestorben. Zurück an den Absender. Wollen wir nichts mehr mit zu tun haben. So haltet euch nun der Sünde für tot. Sagt, nein, ich bin mit meinem Herrn Jesus gestorben und auferstanden zu einem neuen Leben. Ich will nicht mehr sündigen, ich brauche nicht mehr, ich muss nicht mehr. Damit habe ich nichts mehr zu tun. So kriegen wir Sieg über die Sünde, indem wir das wirklich in der Lebensgemeinschaft mit unserem Herrn durchexerzieren, in unserem Alltag. Wenn wir bedrängt werden, wenn Sünde uns anficht, wenn wir versucht werden, dass wir wirklich im Herzen sagen, Herr Jesus, ich danke dir, ich bin mit dir gestorben und auferstanden und ich muss der Sünde nicht mehr dienen wie früher, ich brauche es nicht mehr, ich bin gestorben und ich schicke das zurück, ich will damit nichts mehr zu tun haben, ich will für Gott leben, das ist der Weg. Dann brauchen wir nicht wie Don Quixote gegen die Mühlenflügel kämpfen, sondern da hat einer gekämpft und er hat auch gesiegt. Über die Sünde. Und dessen Sieg wollen wir nehmen für uns. Das dürfen wir jetzt auch mitnehmen in unsere neue Woche.